Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief, und zwar 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Wir fahren also in unserer Predigtreihe fort. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Dort hören wir das Wort Gottes durch den Mund des Apostels Johannes. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, die Zeit der Jahreswende, und dazu gehört in gewisser Weise auch noch der Beginn des neuen Jahres, ist im Allgemeinen eine Zeit des Bilanzziehens, es ist eine Zeit des Inventarisierens. Im geschäftlichen Bereich spricht man gerne in diesem Zusammenhang von Inventur. Und wenn wir nun auch einmal in unserem Leben Bilanz ziehen würden, was wäre dann das Ergebnis? Wo würde ich dann stehen? Wenn Gott mich wegnehmen würde, ich weiß, das kann ganz plötzlich geschehen, dass ich ganz unerwartet umfallen würde, wärst du dann bereit, deinem Schöpfer, deinem Herrn zu begegnen? Und gewiss ist die Zeit des Jahreswechsels auch eine Zeit, in der man sich in ganz besonderer Weise Gedanken macht über die Zukunft. Einige von uns, das weiß ich, blicken mit Sorgen in das kommende Jahr. Andere schmieden Pläne. Andere machen sich Gedanken, wie wird es wohl weitergehen? Sie sind noch sehr unsicher. Aber was ist, wenn diese Pläne nicht gelingen? Wenn sie scheitern? Wenn es alles nicht so laufen wird, wie wir uns das vorgestellt haben? Nicht wahr? Ohne Frage. Es besteht immer die Möglichkeit, innezuhalten und sich über das eigene Leben zu besinnen. Aber dass man sich angesichts seines ja scheinbar so dahinrasenden Lebens mit seinem immer so gleichlautenden Tick-Tack einmal selbst ein Halt zuruft, dafür eignet sich vielleicht die Zeit des Jahreswechsels in einer ganz besonderen Weise. Und mehr noch, Wir erfahren vielleicht gerade in dieser Zeit unsere Vergänglichkeit. Schon wieder ein Jahr vorbei. Aber noch mehr, im vergangenen Jahr ist der dreieinige Gott immer wieder zu uns als Gemeinde gekommen. In seinem Wort und auch in den Sakramenten. Es waren uns Wortverkündigungen geschenkt worden, in Bibelstunden, in Predigten, im Jugendbibelkreis, in der Jungschar, im Kindergottesdienst. Wir durften sein, das Wort Gottes hören, hier in diesen Räumen, auch auf der Gemeindefreizeit. Und wir hatten auch Gelegenheit, viel Gelegenheit, gemeinsam Gott zu loben, ihn anzubeten. Aber nun noch einmal zurück zu dem Gedanken des Bilanzziehens. Dann kann natürlich heute Morgen die Frage lauten, bist du mir bereit, deinem Herrn zu begegnen in seinem Wort? Suchst du mir sein Angesicht, als sagen wir mal vor einem Jahr? Mal ganz praktisch gefragt, wie steht es mit deinem Bibellesen? War es mehr ein Forschen, ein Studieren? Wie stand es um unser Beten, namentlich für die Fürbitte für andere? Unser Abschnitt heute Morgen, die Verse 12 bis 14, ist ein Abschnitt, anhand dessen wir uns auch einmal prüfen können. Anhand dessen wir, wenn wir so wollen, auch einmal Bilanz ziehen können. Aber es ist vor allem ein Abschnitt, das werden wir noch merken, der uns ermutigen soll. Und als Zugang zu diesem Abschnitt wollen wir drei Fragen an diese drei Verse stellen. Erstens, was ist der Grund, warum Johannes diesen Abschnitt schreibt? Zweitens, wer soll hier eigentlich Bilanz ziehen? Johannes spricht hier von Kindern, Vätern, jungen Männern. An wen denkt er hier? Und drittens, worüber sollen sich die Leser, die Hörer dieses Briefes eigentlich Gedanken machen? Worüber sollen sie eigentlich nachdenken? Was ist, wenn wir so wollen, der Inhalt dieses Bilanzziehens? Der, von dem ich sagte, gleichzeitig eine Ermutigung ist. Ihr Lieben, bei unserer letzten Predigt aus dem zweiten Kapitel des ersten Johannesbriefes erwähnte ich, dass uns im zweiten Kapitel des ersten Johannesbriefs vier Tests, vier Prüfungen gegeben werden. Und wir sagten seinerzeit schon, dass bei jedem dieser Tests die Gnostiker, gegen die sich dieser Brief auch wendet, durchfielen. Die Gnostiker, also jene Bewegung aus dem ersten und dann auch späteren zweiten Jahrhundert, in der das Christentum vermischt wurde mit der damalig herrschenden Zeitgeistströmung des Hellenismus und dann zu einer Lehre, zu einer Spekulation entartete, in der Wissen, Erkenntnis, Erleuchtungen dominierend waren. Naja, man stellte nicht ganz Christus an die Seite, aber doch andere Dinge, man selbst. Seine eigene Erleuchtung, sein eigenes Wissen, das stand im Vordergrund. Der Apostel Johannes ruft mit diesen vier Tests die Gemeinde zurück zu dem, was das Leben eines Christen tatsächlich ausmacht, kennzeichnet. Worum geht es denn eigentlich im Christsein? Geht es darum, Erleuchtungen zu haben, sich frömmer vorzukommen als der andere oder sich in verwegenen, vielleicht auch frommen Spekulationen zu sonnen oder in der Erkenntnis seines eigenen Powerful Life? Der Apostel Johannes gibt hier in unserem zweiten Kapitel eine völlig andere Antwort. Noch einmal rufen wir uns das in Erinnerung. Er nennt vier Tests für das Leben eines Christen. Zunächst die Verse 3 bis 6. Da ging es um den Test des Gehorsams. Was macht einen Christen aus? Die ganze, ganz praktische Frage lautete: Gehorsam. Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Man höre und staune. Fragen wir einmal heute unter Christen, würden Sie das auch so sehen? Das sahen die Gnostiker damals anders. Fromme Erkenntnisse, warme Erleuchtungen, das sei wichtig. Und wenn du das hast, dann ist egal, wie du lebst. Johannes reagiert darauf: Wer behauptet, er hätte Gott erkannt und hält nicht seine Gebote, der ist nicht besonders fromm, der ist ein Lügner, sagt Johannes hier. Ihr Gnostiker, ihr behauptet, ihr hättet Erkenntnis Gottes, nun, dann zeigt es aus eurem Verhalten. Konkret aus eurem Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Und dann der zweite Test. Die Verse 7 bis 11. Wenn wir so wollen, es ist der soziale Test. Es ist ein Test der Liebe. Der Test, der nach meinen Beziehungen fragt. Christsein. Das heißt auch und wahrlich nicht zuletzt, dass ich meinen Bruder, meine Schwester suche. Den suche, für den Christus ebenfalls gestorben ist. Christsein, das vollzieht sich nicht im Alleingang. Den dritten Test, den finden wir dann in den Versen 15 bis 17. Also in den Versen, die unmittelbar nach unserem Abschnitt stehen. Und in diesem Test geht es um die Einstellung eines Christen zur Welt. Verleugnen wir die Welt? Das heißt nichts anderes, als sagen wir Nein zur Welt. Ist unser Leben dadurch gekennzeichnet? Und schließlich dann ab Vers 18, Johannes wird hier sehr ausführlich bis zum Ende des Kapitels, in dem es um die Frage der Reinheit biblischer Lehre geht. Interessiert uns das eigentlich noch? Oder sagen wir, naja, irgendwie wird es schon stimmen. Und wir wollen darüber, so Gott will, später nachdenken. Und inmitten dieser vier Tests, nach zwei Tests und vor zwei weiteren Tests, lesen wir diesen Abschnitt hier in Kapitel 2, den Versen 12 bis 14. Und es ist ein Abschnitt, ich weiß nicht, ob Sie auch diesen Eindruck hatten, als wir das gelesen haben, in dem der Apostel Johannes gleichsam hymnisch formuliert. Nicht diese drei Verse, sie bestehen aus sechs Sätzen, oder richtiger gesagt aus zweimal drei Sätzen. Und warum wird hier Johannes so, soll ich sagen, nachdrücklich? Nun, zum einen will er seinen Hörern die Ernsthaftigkeit, die Unbedingtheit dessen, was er hier sagt, vor Augen stellen. Die Hörer und auch die Leser waren ja durch die Gnostiker, darüber sollten wir uns immer im Klaren sein,
sehr verunsichert. Sie fühlten sich irgendwie an den Rand gedrängt. Die Gnostiker, sie traten auf in der Gemeinde mit dem Anspruch, etwas Besseres zu sein, mehr religiöse Erleuchtungen zu haben und damit schon weiter zu sein in ihrer Frömmigkeit, in ihrer Christlichkeit. Und die Christen, die beim Wort blieben, beim Evangelium blieben, die waren, jedenfalls fühlten sie sich so in die Enge getrieben. Und nun auch noch Johannes. Und Johannes wird ja sehr deutlich. Er spricht hier in unmissverständlichen Worten über Gehorsam und Liebe. Gehorsam gegenüber den Geboten. Wer kann das halten? Liebe, Liebe zu meinem Bruder ohne egoistische Hintergedanken. Wer das vermag, der darf sich melden. Und so wird Johannes hier sehr persönlich. Er wird hier sehr persönlich, um eines deutlich zu machen. Ja, es geht hier um sehr wichtige, hochernste, lebenswichtige Fragen. Aber das bedeutet gerade nicht, dass er, Johannes, die Absicht hat, die Christen zu entmutigen, dadurch, dass er sie nun gleichsam geistlich erdrücken will. Sehen Sie, das ist auch immer wieder die Gefahr. Jedes dieser sechs Sätze beginnt mit einem Ich schreibe euch, beziehungsweise mit einem Ich habe euch geschrieben. Nicht ich schreibe euch, Kinder, Väter, junge Männer. So lesen wir hier dreimal oder viermal. Da variieren die Textzeugnisse. Und dann folgt noch zweimal oder auch dreimal, ich habe euch geschrieben. Also das Perfekt, die vollendete Gegenwart. Und wer so häufig, so nachdrücklich schreibt, ich schreibe euch. Oder ich habe euch geschrieben, der will, dass die Leser kapieren, dass das, was er hier schreibt, sie bitte persönlich, sie bitte für sich nehmen sollen. Sie sich nicht einfach nur berieseln lassen sollen, sondern bitte, nehmt es doch mal zur Kenntnis. Aber abgesehen davon, fragen wir uns doch einmal, Johannes, okay, was du schreibst, das ist persönlich für mich, aber warum veränderst du hier die Zeiten? Wir sagten es schon. Einmal wird die Gegenwart gebraucht, des Präsens, ich schreibe euch. Und dann das Perfekt, die vollendete Gegenwart, ich habe euch geschrieben. Nun, wir wissen es nicht, warum Johannes das tut, aber meine Vermutung ist, der Apostel will auf diese Weise deutlich machen, im Licht der Ewigkeit ist das Wort Gottes immer aktuell. Bitte achten wir darauf. Es heißt nicht, ich schrieb euch. Auch nicht am Schluss, also im Sinn von, naja, es war einmal, sondern ich habe euch geschrieben. Es ist vollendete Gegenwart. Es gilt nach wie vor. Was der Apostel Johannes durch den Heiligen Geist geschrieben hat, das galt damals und es hat seine Geltung bis heute nicht verloren. Möglicherweise stand Johannes auch, als er hier die Zeiten wechselte, stand ihm vor Augen, dass er nicht mehr lange leben wird, dass er bald heimgehen wird zu seinem Herrn und Heiland. Johannes war schon alt. Möglicherweise dachte er, nun, wenn meine Hörer den Brief lesen, diesen Rundbrief an die Gemeinden von Kleinasien, vielleicht lebe ich dann gar nicht mehr. Vielleicht bin ich dann schon heimgegangen. Aber auch da gilt, vollkommen egal, ob Johannes noch in diesem Leib ist, wenn Christen in Kleinasien diesen Brief ließen oder ob er mittlerweile beim Herrn ist. Das, was er durch den Heiligen Geist geschrieben hat, das ist und bleibt Wahrheit. Gestern, heute und in Ewigkeit. Ich schreibe es euch. Ich habe es euch geschrieben. Im Licht der Ewigkeit spielt dies keine Rolle. Andererseits erinnert uns gerade diese ewige Gültigkeit des Wortes Gottes an die Vergänglichkeit unseres irdischen Lebens im Fleisch. Die Gültigkeit des Wortes Gottes, das in Ewigkeit besteht, das für alle Zeiten gilt, es offenbart uns gleichsam den Graben, durch den unser zeitliches, flüchtiges Leben eben von der Ewigkeit Gottes und damit auch von seinem ewig gültigen Wort unterschieden ist. Wir wissen nicht, ob wir nächstes Silvester noch erleben. Eines ist klar, unser Leben ist zeitlich. Aber eines ist auch klar, dieses Wort Gottes bleibt, es ist gültig. Und weil wir eben wissen, wie vergänglich wir sind, und uns das gut auch einmal am Anfang eines Jahres wieder vor Augen führen sollten, darum ist es gut, sich gerade das vor Augen zu führen, was Jakobus schrieb. Nicht wahr, wenn wir etwas unternehmen wollen, wenn wir Pläne machen, wenn wir eine Reise machen wollen. Wie sagt Jakobus es? Sagt immer, wenn der Herr will und wir leben. Denn unser Leben, unser irdisches Leben, es ist wie ein Dunst. Und dann ist es weg, dann sieht man es nicht mehr. Aber hier zurück zu 1. Johannes 2. Ich schreibe euch. Ich habe euch geschrieben. Das, was hier zu lesen ist, das nimmt Johannes ernst. Es vergeht nicht. Es ist das Wort Gottes. Aber das, was der Apostel hier schreibt, ist bei aller Ernsthaftigkeit und Nachdrücklichkeit eben nicht mit einem erhobenen Zeigefinger geschrieben. Vielmehr erinnert Johannes seine Leser darin, was in ihrem Leben Gewicht hat, was die grundlegenden Marksteine in ihrem persönlichen Leben sind. Wenn Sie so wollen, es geht hier um die Freude, es geht hier darum, was füllt dein Leben wirklich aus? Was zählt tatsächlich in deinem Leben? Dann zählt er auf, es geht um die grundlegende Freude eines Kindes im Glauben, eines geistlichen Kindes. Es geht um die grundlegende Freude eines jungen Mannes im Glauben und um das, was im Leben eines geistlichen Vaters zählt. Nicht? An wen wendet sich Johannes hier, wenn er das schreibt? Ich schreibe euch Kinder, ich schreibe euch Väter, ich schreibe euch jungen Männern. Ich deutete eben gerade schon an, dass Johannes hier nicht an Kinder, junge Männer oder Väter vom Lebensalter her denkt, sondern eben an Kinder, an junge Männer und Väter im Glauben. Also wenn wir so wollen, an geistliche Kinder, junge Männer und Väter. Aber bleiben wir noch einen Augenblick hierbei stehen. Denn wenn wir einmal Kommentare zu dieser Stelle lesen, dann stellen wir fest, dass dieses durchaus umstritten ist. Schauen wir einmal hinein, wie diese Verse aufgebaut sind. Ich sagte schon, es sind 6 Sätze oder eben 2x3 Sätze. Einmal der Satz 1 und 4, der richtet sich an die Kinder, dann 2 und 5 an die Väter, und der dritte und der sechste Satz dann an die jungen Männer. Luther und Calvin deuteten diese Verse so, dass sie sagten, Johannes spreche hier zu zwei, ich sag mal, Kategorien von Christen. Sie wiesen darauf hin, zu ihrer Argumentation, dass Johannes ja schon in Kapitel 2, Vers 1 davon spricht, meine Kinder. Sie sagen, gut, dann, wenn Johannes von Kindern spricht, dann meint er immer die gesamte Gemeinde. Und dann spricht er von Vätern, mehr reiferen Christen, und von den jungen Männern als denen, die noch nicht so reif sind. Das ist eine mögliche Auslegung. Es ist möglich, ja? Aber der Grund, warum ich das nicht für so überzeugend halte, das ist der Aufbau dieser Verse. Es ist eben dieser Parallelismus in diesen Versen 1 und 4, 2 und 5 und dann 3 und 6 an die Kinder, an die Väter und an die jungen Männer. Und von daher vermute ich, dass Johannes hier drei Gruppen von Menschen in der Gemeinde vor Augen hat. Aber ich betone noch einmal, ich bin mir dessen nicht sicher. Aber der Parallelismus scheint hier darauf hinzuweisen. Übrigens haben wir einen solchen Parallelismus öfters in der Bibel. Etwa in den Psalmen, wo das Gleiche mit anderen Worten gesagt ist. Nicht zum Beispiel Psalm 19, Vers 8, wo wir lesen, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Dann heißt es gleich weiter, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Nicht in beiden Zeilen, das merken wir, ist ziemlich das Gleiche ausgesagt, nur eben mit anderen Worten. Und so auch hier. Schauen wir uns einmal genau an, was Johannes hier sagt. Zunächst zu den Kindern. Zunächst Vers 12, gleich am Anfang. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Und dann Vers 13c, also der vierte Satz. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Nicht noch deutlicher wird diese Parallele bei den Vätern. Zunächst Vers 13a. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und dann noch einmal Vers 14a. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Also praktisch das Gleiche gesagt. Und über die jungen Männer, Vers 13b, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und dann Vers 14b, ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt, und ihr den Bösen überwunden habt. Also auch hier wird das Gleiche gesagt, beim zweiten Mal noch etwas erweitert. Und so wie dieser Abschnitt aufgebaut ist, führt es mich zu der Überzeugung, dass wir es hier nicht mit zwei Gruppen zu tun haben, sondern mit drei Gruppen. Aber wenn wir hier von drei Gruppen oder von drei Kategorien sprechen, im Grunde finde ich kein richtiges Wort dafür, müssen wir uns auf jeden Fall vor einem Missverständnis hüten, dass sind natürlich nicht drei sauber in der Gemeinde abzugrenzende Gruppierungen, in die wir etwa eine Gemeinde einteilen oder aufteilen sollten. Darum geht es hier nicht. Vielmehr geht es darum, dass unterschiedliche Christen, wenn sie mit ihrem Denken, auch mit ihrem Erkennen dessen, was aus dem Evangelium sie hören, beschäftigt sind, sie Unterschiedliches aufnehmen, sie Unterschiedliches empfangen, sodass sie das, was sie hören, etwa in einer Predigt oder auch in einem Brief lesen, sie unterschiedlich wahrnehmen und auch unterschiedlich gewichten. Nun wollen wir zunächst einmal diese drei noch einmal in Anführungsstrichen Gruppen uns im Einzelnen angucken. Zunächst spricht Johannes die Kinder im Glauben an. Also wir können sagen, die Jungbekehrten. Und das, was für diese Kinder im Glauben wichtig ist, das ist, ihnen sind die Sünden vergeben. Und ergänzt wird das durch Vers 13c, sie haben den Vater erkannt, wie es hier Johannes formuliert. Ja, endlich durften diese Menschen Christus als ihren Retter erfassen. Endlich diese Freude erfassen. Jesus, er hat alles, wirklich alles für mich bezahlt. Gott, der ewige Gott, er ist mein Vater. Der Apostel Paulus erinnert die Christen in Galatien einmal daran, welche Freude diese Christen hatten, als sie Christus fanden. Ich lese das einmal in Galater 4, Vers 14 und 15. Da schreibt er an sie, an diese Galater, mit denen er im Augenblick im Clinch lag: Meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr damals nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern ihr nahmt mich auf wie einen Engel Gottes, wie Christus Jesus. Und dann erinnert er sie, was war damals eure Glückseligkeit? Wie glücklich waren sie? Endlich. Endlich hatten sie das Evangelium erfasst. Endlich durften sie ausrufen, ich bin gerettet. Und wenn sie nachts aufwachten, dann wussten sie, Jesus Christus, er ist mein Heiland. Er ist mein Retter. Nicht wahr, das Kennzeichen eines Menschen, der die Sündenvergebung durch Jesus Christus noch nicht empfangen hat. Das ist ganz typisch für ihn, dass er immer Entschuldigungsgründe sucht und findet, um seine Sünde nicht wahrhaben zu wollen oder seine Fehler zumindest klein zu reden. Nicht, das sind dann Missverständnisse. Ist vielleicht dumm gelaufen. Oder man legt sich die Sachen eben so richtig zusammen, man lügt sie sich in die Tasche. Oder man gibt anderen die Schuld, das waren eben so dumme Umstände. Verhältnisse, die waren ganz blöd. Nicht, denken wir an das Gespräch zwischen Gott und Adam und Eva nach dem Sündenfall. Die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat mir von der Frucht des Baumes gegeben. Und dann aß ich halt, ja. Und Eva, die Schlange hat mich verführt. Ja, da habe ich dann gegessen. Weißt du, wenn wir Jesus Christus als unseren Heiland und Retter gefunden haben, wenn wir wirklich die Vergebung unserer Sünden empfangen haben, dann brauchen wir nicht mehr uns selbst zu entschuldigen. Das heißt im Klartext, wir brauchen nicht mehr unser sündiges Leben kleinzureden. Endlich sind wir frei zu sagen, ja, so dreckig, so mies, so durch und durch sündig bin ich. Aber da ist jemand, der für all diesen Dreck, für mein ganzes kaputtes Leben ans Kreuz gegangen ist. Ja, meine Schuld, sie wiegt unendlich. Aber da ist ein Sühnopfer gebracht worden. Das wiegt noch mehr. Das hat noch mehr Gewicht. Darum darf ich glückselig sein und mich freuen. Nicht, weil ich mir irgendwie meine Schuldlosigkeit eingeredet habe, mir in meinen Gedanken ein scheinbar gutes Gewissen zurechtgelegt habe oder weil ich irgendwelche vermeintlichen höheren religiösen Erleuchtungen in mir gefunden hätte, sondern weil ich eines weiß. Dort, inzwischen vor 2000 Jahren, ist der Sohn Gottes am Kreuz für mich gestorben,
Und deswegen ist Gott mein Vater.
Wegen meiner Sündenvergebung durch Jesus steht dieser Gott wie ein Vater zu mir. Er hält mich. Er trägt mich. Ein kleines Kind, das weiß noch nicht viel. Und da kann es manchmal für dieses Kind sehr beeindruckend sein, was andere so alles wissen und erkannt haben. Aber eines weiß das kleine Kind. Es weiß sehr genau, wer ist meine Mama und wer ist mein Papa. Mit anderen Worten, Johannes sagt, ihr Kindlein im Glauben, seid nicht neidisch auf die Gnostiker mit ihren angeblich so tiefen Erfahrungen oder so hohen Erkenntnissen. Vieles wisst ihr vielleicht nicht, aber eines dürft ihr erfassen. Gott ist euer Vater. Die Rettung, die ihr gefunden habt in dem Werk Christi auf Golgatha, nicht in euch selbst, das bleibt. Das hat Bestand. Dann verwendet ihr den Vaternamen nicht mehr aus Gewohnheit, sondern ihr habt die Wahrheit erfasst. Dieser Gott, ja zu dem darf ich Vater sagen und ich darf ihn so anrufen. Und trotz meiner Sündigkeit, trotz meiner Schlechtigkeit, denn die ist am Kreuz ausgelöscht, weggewischt. Andererseits sind diese Jungbekehrten, die so voller Glückseligkeit sind, noch Kinder im Glauben. Sie haben noch wenig Belastungsproben durchgemacht. Das merkt man auch. Nicht, sie helfen in der Gemeinde mit, aber eigentlich nur so lange, wie es ihnen irgendwie, naja, ich sage nicht gerade Spaß macht, aber wie sie Lust dazu haben. Sie können noch nicht richtig mittragen, noch nicht richtig mitziehen. Da wäre vielleicht eine Aufgabe in der Gemeinde zu erledigen, aber sie fühlen sich eigentlich nicht angesprochen. Der Apostel Paulus spricht einmal im Galaterbrief von Säulen in einer Gemeinde. Was ist eine Säule? Nun, eine Säule, die trägt. Das ist noch nicht das Thema der Kindlein im Glauben. Jesus ist mein Heiland und deswegen kann mir nichts mehr passieren. Von dieser Botschaft sind sie erfüllt. Das beschäftigt sie. Die Ernsthaftigkeit im Gebet auf den Knien zu kämpfen, etwa auch in der regelmäßigen Fürbitte für andere, da wären sie vielleicht noch überfordert. Aber Johannes schreibt ihnen, um sie zu ermutigen, bei dem zu bleiben, was sie bereits im Geist vom Evangelium erfassen durften. Und was auch immer die Gnostiker meinen, euch vorauszuhaben, so schreibt Johannes, eines wisst, und das ist das Basiswissens, eure Sünden, die sind euch vergeben. Und wenn ihr jetzt sterben würdet, eines wisst ihr, und das gilt für Zeit und Ewigkeit, die Sünden, sie sind am Kreuz vom Sohn Gottes getragen. Und daran haltet fest, oder richtiger, von diesem Wissen lasst euch festhalten, durch den, der euer Retter, euer Heiland ist. Vieles mag euch noch unklar sein, wie bei einem Kind, für die das Leben noch voller Geheimnisse und Rätsel ist. Aber ihr wisst, wer euer Vater ist. Und zu ihm habt ihr eine Kind-Vater-Beziehung. Und darum stimmt die Grundlage. Frage: Bist du ein solches Kind im Glauben, in der Gnade Gottes? Hast du deine Sünden erkannt? Oder findest du für deine Sünden noch immer Entschuldigungen vor dir selbst und dann natürlich auch gegenüber anderen? Trägt dich diese Wahrheit der Sündenvergebung? Trägt dich diese Wahrheit, dass der allmächtige, heilige Gott durch Christus dein Vater ist? Im Folgenden schreibt Johannes dann an die Väter. Wie gesagt, an die Väter im Glauben. Und bei den Vätern im Glauben denkt er ganz offensichtlich an die, die schon längere Zeit mit dem Herrn gegangen sind. Johannes schreibt an sie: Ihr habt den erkannt, der von Anfang ist. Und das klingt zunächst einmal so ähnlich wie bei den Kindern im Glauben. Ihr habt den Vater erkannt, wurde über sie gesagt. Und im Kern ist es auch nichts anderes. Da sind keine neueren Stufenerkenntnisse hinzugekommen. Aber es ist eine Erkenntnis Gottes, ich sage einmal in einer volleren, in einer reiferen Weise. Ihnen ist mehr, soll ich sagen, Ewigkeitsperspektive geschenkt. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Wenn Sie Zeugnis Ihres Glaubens ablegen, dann geht es wohl kaum noch nach der Melodie: Jesus hat mich angenommen, weil ich mich bekehrt habe. Sondern Ihre Zeugnisse entsprechen eher dem, wie es einmal in einem Lied von Johann Andreas Rothe formuliert ist: Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Woanders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt. Ein Vater in der Gnade hat es gelernt, sein Leben zu erfassen aus dem Blickwinkel des Ratschlusses Gottes von Ewigkeit her. Wie heißt es einmal im Propheten Jeremia? Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. In Epheser 4 spricht Paulus einmal von dem vollen Wuchs des Mannes, zu der die Gemeinde heranreifen soll. Er erklärt gleich, was das meint. Das bedeutet, dass die Kinder nicht mehr Unmündige sind, dass sie nicht mehr hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre. Ja, Väter, in der Gemeinde, sie vermögen zu unterscheiden und dadurch anderen Christen Wegweisung zu geben. Weil sie Christus kennen, geht es ihnen um die Reinheit des Evangeliums. Es geht ihnen darum, dass diese Heilsbotschaft erhalten bleibt. Im 1. Korintherbrief in Kapitel 4 muss der Apostel Paulus einmal an die Gemeinde in Korinth schreiben: Wenn ihr auch 10.000 Zuchtmeister hättet, so doch nicht viele Väter in Christus. Was sind Zuchtmeister? Nun, Zuchtmeister, das sind Menschen, die andere verändern wollen. Wenn man so will, sie dressieren wollen. Sie gerne manipulieren wollen. Vielleicht in ein ganz bestimmtes Bild hineinpressen wollen. Davon, so muss Paulus sagen, gibt es in der Gemeinde von Korinth unendlich viele. Aber Väter im Glauben habt ihr wenige. Väter, das sind Menschen, die auf Christus hinweisen, weil sie ihn erkannt haben und erkennen. Also den, der von Anfang war. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber als ich bei der Vorbereitung war, da musste ich an Menschen denken, an Väter, die wichtig waren für mein Leben, die deswegen Autorität in meinem Leben hatten und haben, weil, wenn sie etwas sagten, man davon wirklich leben konnte, was einen dann auch im Alltag begleitete. Ganz besonders musste ich bei der Vorbereitung der Predigt an einen älteren Bruder denken. Es war ein Lehrer von mir. Man konnte mit ihm nicht im Auto zusammensitzen, ohne dass er nicht sehr schnell zu einem Thema aus dem Wort Gottes kam. Aber auch solche Männer oder Frauen können entmutigt werden. Angesichts etwa von Enttäuschungen. Wenn sie feststellen, wie rasend schnell Christen von irgendeiner Strömung fortgerissen werden. Wie schwer es ist, anderen gesunde biblische Lehre zu vermitteln. Sie sehen manchmal, wie jemand einen falschen Weg geht und er sich nicht warnen lässt. Das kann auch einen Vater im Glauben entmutigen. Nicht ähnlich wie es Eltern ergehen mag, die verzweifelt werden, wenn sie feststellen müssen, dass ihre Kinder falsche Wege gehen und jede Warnung konsequent in den Wind schlagen. Väter im Glauben, das sind nicht Leute, die jenseits der Welt stehen. Aber es sind Menschen, die prägend wirken, die ins Leben zu Zeugen vermögen und die deswegen auch zwischen Wichtigem und Unwichtigem zu unterscheiden vermögen. Johannes ermutigt sie auch hier und sagt, ihr kennt den, ihr habt die Erkenntnis, nicht in euch selbst, aber den, der von Anfang ist. Und lasst auch ihr euch nun durch all diese Spekulationen der Gnostiker nicht verunsichern oder entmutigen. Und schließlich spricht Johannes dann zu den jungen Männern im Glauben. Und von diesen jungen Männern heißt es, sie haben den Bösen überwunden. Sie sind stark, weil das Wort Gottes in ihnen ist. Nicht für diese Christen hat das Wort Gottes Bedeutung gewonnen. Und sie können als schon durch das Wort Gottes gekräftigte in der Gemeinde Aufgaben übernehmen. Sie können in die Pflicht genommen werden. Man kann ihnen Aufgaben auferlegen und man kann damit rechnen, dass sie diese zuverlässig, treu erfüllen. Sie fragen nicht mehr danach, welchen Spaßfaktor das für sie hat, sondern sie vermögen sich auch einzuordnen in die Gemeinde und tragen von daher mit. Noch einmal, sie sind stark, sagt Johannes, aber nicht im Sinne eines powerful feelings. Sie sind es nicht in sich selbst, sondern sie haben gerade gelernt, aus dem Wort Gottes zu leben, das in ihnen bleibt. Und von daher sind sie in der Lage, auch einmal Spannungen, auch einmal Auseinandersetzungen auszuhalten und durchzutragen, eben zu kämpfen. Sie können durch das in ihnen bleibende Wort Gottes Irrlehren, Zeitgeistströmungen durchschauen. Und sie fallen von daher nicht mehr auf alles rein. Und wenn wieder mal die christliche Presse von irgendeiner Sensationsmeldung voll ist, ach, es haut sie nicht mehr so furchtbar um, sondern sie halten Kurs. Weiter, sie lernen, was es heißt, dass nicht mehr die Sünde in ihrem Leben die Herrschaft führt, sondern dass sie den Bösen, wie es hier heißt, überwunden haben. Hier ist es gut, genau hinzuhören, zu differenzieren. Sie sind nicht stark, weil sie irgendwelche religiösen, gnostischen Erleuchtungen in ihnen haben oder in sich verspüren. Weil sie sich auf ihre eigene Frömmigkeit oder auf ihre eigene Heiligkeit stützen, sondern ganz im Gegenteil. Sie kämpfen gegen die Verdorbenheit in ihrem Leben, indem sie im Geist wandeln und das heißt im Glauben das erfassen, was Christus für sie getan hat. Dass Christus nicht nur für sie gestorben ist, sondern dass sie auch mit Christus gekreuzigt und gestorben sind. Und dann treten sie auch ein in der Fürbitte für andere. Sie denken plötzlich auch für andere. Ich habe das euch geschrieben, so sagt Johannes, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch Kinder, ich schreibe euch Väter, ich schreibe euch jungen Männern. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere sich jetzt die Frage stellt, warum diese merkwürdige Reihenfolge? Es wäre doch sinnvoll, Kinder, junge Männer, Väter. Warum diese merkwürdige, fragwürdige Reihenfolge. Und ich weiß es auch nicht. Aber möglicherweise ist der Grund der, dass Johannes hier in dem Zusammenhang, in dem diese Verse steht, es nun vorrangig gerade um dieses den Bösen überwinden geht. Es vorrangig um Kampf, um Auseinandersetzung, um Festigkeit geht. Also nicht zuletzt um das, was er an die jungen Männer schreibt. Ich will hier noch einmal erwähnen, was ich erwähnte. Johannes hat mit dieser Gliederung alles andere im Sinn. Nur nicht die Christen oder eine Gemeinde nun in drei Klassen sozusagen aufzuteilen. Vielmehr will der Apostel Johannes eines deutlich machen. Auch wenn Christen mit unterschiedlichem beschäftigt sind, auch wenn sie von unterschiedlichem erfüllt sind, bei dem einen mag es mehr das Wissen um die Vergebung seiner Sünden sein, bei dem anderen mehr die Frage der Auseinandersetzung, der Überwindung des Bösen und beim dritten die Erkenntnis dessen, der von Anfang ist. Zu der Gemeinde von Christus gehört jeder. Jeder, der nicht sagt wie König Agrippa, als er einst von der Sünde überführt wurde und ganz erschrocken war und dann zu Paulus sagte, Paulus, komm ein andermal wieder, für jetzt nicht. Nein, Agrippa gehörte nicht dazu. Aber all diese, die Kindlein im Glauben, die jungen Männer im Glauben und auch die Väter im Glauben, sie gehören zu der Gemeinde von Christus. Die, denen die Sünden vergeben sind, die nicht mehr vom Bösen überwunden sind, sondern die den Bösen überwunden haben. Und auch diejenigen, die den erkannt haben, der von Anfang ist. Diese Erkenntnis Christi, diese Erkenntnis Gottes ist etwas total anderes als die inneren Erleuchtungen der Gnostiker, die nur aufblähten. Aus dieser Erkenntnis, ihr Lieben, kommt wirkliches Leben, gemäß dem, was Jesus im hohen priesterlichen Gebet betete. Das aber ist das ewige Leben. Was denn? Nun, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Möge der Herr schenken, dass uns sein Heiliger Geist genau zu dieser Erkenntnis Gottes und zu dieser Erkenntnis Christi führt und dass wir in dieser Erkenntnis, ich betone das, in dem vor uns liegenden Jahr wachsen. Amen.